Das Lied war jetzt von Tonia La Negra und jetzt kommen wir zum Beitrag über den D-Day.
Der D-Day war wohl das meistbeachteste Ereignis der letzten Wochen und fand dementsprechend viel Aufmerksamkeit in den Medien. Worüber die meisten deutschen Medien nicht berichteten, soll an dieser Stelle nachgeholt werden. Der 50. Jahrestag des D-Day, des ersten Tages der Operation Overlord, so wie die Landung der Alliierten in der Normandie genannt wurde, die Feier zum 50. Jahrestag war eher ein von den westlichen Siegermächten bestimmtes Jubiläum. Zweifellos waren die Westalliierten die Planenden und Ausführenden der Operation Overlord und zweifellos haben sie im Kampf gegen Nazi-Deutschland viele Verluste gehabt. Aber der Tenor der meisten Reden während der Feierlichkeiten, nämlich dass die Landung in der Normandie die Wende des Krieges gebracht habe, ist zu hinterfragen. Nur mal die folgenden zwei Punkte. Erstens, kaum war etwas von der vorangegangenen Schlacht bei Stalingrad im November 1942 zu hören. Damals kämpften tausende sowjetische Soldaten in einem 48 Tage andauernden, unerbittlichen Krieg erfolgreich gegen die deutsche Wehrmacht. Dieser Sieg, sowie schon die Schlacht um Moskau im Oktober 1941, durchkreuzten Hitlers Pläne, die Sowjetunion in 3 Monaten einzunehmen. Stalingrad markierte einen Wendepunkt, denn die deutsche Wehrmacht wurde dort geschlagen und musste im Januar 1943 ihre Kapitulation bekannt geben. Bald darauf schlachtete Goebbels in einer Rede die Niederlage von Stalingrad zu einem fanatischen Durchhalteappell aus.
Kurzer historischer Rückblick. Seit Sommer 1942 drängte die sowjetische Führung die USA und Großbritannien, die zweite Kriegsfront zu eröffnen, um Nazi-Deutschland zu schwächen. Jedoch erst 1,5 Jahre später, auf der Konferenz von Teheran Ende 1943, wo Churchill, Roosevelt und Stalin zusammentrafen, wurde der D-Day, also die Eröffnung der zweiten Front, beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Sowjetunion bereits wieder große Territorien zurückerobert. Anfang Januar 1944 überschritt die Rote Armee die ehemals polnisch-sowjetische Grenze. Nach der Konferenz von Teheran Ende 1943 vergingen noch einmal 6 Monate bis zur Operation Overlord, der Landung der Alliierten in der Normandie, am 6. Juni 1944.
Dieses späte Eingreifen erklärten Kritikerinnen damit, dass es absehbar war, dass Stalin auch ohne die Hilfe der Alliierten nach Westen marschiert und dort den Kommunismus einführen würde, was von den streng antikommunistischen Alliierten nicht erwünscht und unbedingt bekämpft werden musste. In diesem Zusammenhang muss auch erwähnt werden, dass der damalige Leiter des Reichssicherheitshauptamtes, Ernst Kaltenbrunner, mit Alan Dulles, dem amerikanischen Geheimdienstchef für Europa, über einen Separatfrieden verhandelte. Teile der Nazi-Führung suchten in der seit 1943 aussichtslosen militärischen Lage durch ein antikommunistisches Bündnis mit der USA noch zu retten, was zu retten war. Die Verhandlungen in Bern in der Schweiz scheiterten jedoch. Zurück zum D-Day. Während der Westen den 6. Juni 1944 als den eigentlichen Anfang des Kriegsendes und der Befreiung Europas feiert, sehen viele Historikerinnen in der Intervention der Alliierten zwar eine Beschleunigung des Sieges über Hitler, sie sprechen aber der Sowjetunion das Hauptverdienst zu. Den Anteil der Sowjetunion, wie bei den Feierlichkeiten geschehen, lediglich in einer Fußnote zu erwähnen, kommt daher den Ausmaßen einer Geschichtsfälschung gleich. Soweit zum ersten Kritikpunkt. Der zweite Punkt bezieht sich auf das Bild der sogenannten antifaschistischen Alliierten. Wie gesagt, es kann nicht bestritten werden, dass der 6. Juni 1944 ein wichtiger Schritt zur Befreiung großer Teile Europas vom Nationalsozialismus war. Aber daraus eine weltweite antifaschistische Allianz zu machen, wie Jürgen Elsässer in der Mai-Ausgabe der Konkret, das sieht dann doch die Illusion von den guten Staaten. Es darf nicht vergessen werden, dass zum Beispiel die US-amerikanischen Firmen Ford und General Motors auch während des Krieges in Deutschland für die deutsche Rüstungsproduktion arbeiteten und hohe Profite erwirtschafteten. und auch die Zusammenarbeit zwischen der US-amerikanischen Standard Oil und dem größten deutschen Unternehmen, die IG Farben, ging während des Krieges stillschweigend weiter. Auch ist zu fragen, warum für die Nazis wichtige Industrieanlagen erst sehr spät bombardiert wurden. Zum Beispiel standen bei Auschwitz IG Farbenanlagen zur Herstellung von Benzin. Diese Anlagen wurden bereits seit dem 4. April 1944 wiederholt aus der Luft fotografiert, jedoch erst 4 Monate später erstmals bombardiert. Winfried Wolf schreibt in seinem Artikel Ölbusiness und D-Day dazu Folgendes.
Es muss davon ausgegangen werden, dass das Bündnis zwischen dem größten US-Konzern und dem mächtigsten deutschen Unternehmen ein Grund für den verzögerten Angriff war.
Warum diese Anlagen dann doch bombardiert und weitgehend zerstört wurden, erklärt Winfried Wolf so.
Die strategisch entscheidenden Bombardements erfolgen 3 Wochen vor der Landung der Alliierten in der Normandie. Sie dienten dazu, der deutschen Luftwaffe das Flugbenzin, das zu 95% in solchen Anlagen gewonnen wurde, zu entziehen und so Luftangriffe auf die alliierten Landetruppen zu verhindern.
Mal sehen, wie am 6. Juni 2044 die Geschichte dargestellt wird.